Einer für alle, jeder für jeden. An der Elbe wird's nichts anderes geben. Unsere Stadt, unser Verein. Union, nur du allein. Grün und Rot, ein Leben lang. In diesen Farben halten wir zusammen.
So, ein Hallo in die Runde, da ist er wieder, der Union 1861 Podcast mit seiner 21. Ausgabe. Und heute haben wir mal wieder eine Spezialausgabe, und zwar soll es um den Sohle Cup gehen, der dieses Jahr wieder stattfindet. Und mit dabei, ihr hört ihn schon lachen, ist mal wieder der Danny.
Hallihallo.
Hallo Danny, schön, dass du da also bist. Ja, und da wir beide beim Sohle Cup nicht wieder einfach ins Blaue rein irgendwas sagen wollen, was dann nicht passt, haben wir uns jemanden eingeladen, der sich da mega auskennt, nämlich den Hans. Hallo Hans.
Ja, hallo ihr beiden.
Hallo, schön, dass du da bist, Hans. Ich habe vorhin so überlegt, ich glaube, du bist bislang unser ältester Podcast-Gast, würde ich denken.
Ja gut, ja, ich bin schon im stolzen Rentenalter, das ist richtig.
Richtig. Also darum bist du, glaube ich, der älteste Teilnehmer bisher. Das freut mich sehr, dass du dich darauf eingelassen hast, hier mit uns heute zu reden. Und ja, wie gesagt, es soll um den Sohle Cup gehen. Da bist du ja federführend in der Organisation, wenn ich richtig bin.
Ja.
Genau, und du bist ja auch schon ganz lange im Schönebecker Sport tätig. Vielleicht sagst du einfach mal noch ein bisschen was dazu für die vielleicht auch zum Teil jüngeren Zuhörer, die dich vielleicht noch nicht so kennen.
Ja, ich bin seit 1967 Mitglied. Das heißt, es ist schon der stolze 55 Jahre, die ich in diesem Jahr begehe. Gerade jetzt, im nächsten Monat, ist das der Fall.
Oh, cool.
Und ich habe von Anfang an als Mitglied bei damals BSG Chemie Schönebeck mich mit der Leichtathletik befasst. Obwohl ich auch als sportlich vielseitig Interessierter mal Handball bei Lok gespielt habe. Mhm. Ich habe aber auch mal bei Fußball, bei Chemie mal was versucht. Aber ich bin letztlich dann sehr frühzeitig schon 1966 angefangen und 67 dann als Mitglied bei den Leichtathleten hängen geblieben.
Sehr gut. Also bist du schon ganz lange aktiv.
Wie alt warst du da, Hans?
Wie
alt du da warst? 67. 12.
12. Angefangen mit 12 in dem Jahr. Da war ich 13, ich bin 14 geworden. Aber angefangen habe ich ohne Vereinsmitglied mit 12 Jahren.
Ja.
Ah, okay.
Cool. Wie bist du dann speziell zur Leichtathletik gekommen? Hat dich einfach jemand mitgenommen oder war das irgendwie durch die Schule? Ich meine, das ist ja zu DDR-Zeiten noch ein bisschen anders gewesen.
Es gab ja damals auch die Kinder- und Jugendspartakiaden.
Ja.
Und da habe ich als 12-Jähriger mitgemacht und war schon für die Schule sehr erfolgreich. Habe in vielen Disziplinen, ob Sprint, ob Kugelstoßen oder ob Weitsprung, vordere Plätze angenommen und da bin ich da geblieben.
Okay, gab es eine Paradedisziplin?
Ja. Das hat sich mit den Jahren geändert, du. Ich habe angefangen mit Sprint, war ich mit 5,36 Meter als 13-Jähriger im Weitsprung recht ordentlich. Mhm. Da muss ich zu meiner Schande gestehen, ich habe dann lediglich 36 Zentimeter noch draufgepackt in der ganzen Zeit. Habe dann selbst im Jugendalter und als Jungerwachsener, als Abiturient, da habe ich auch Zehnkampf gemacht. Mhm. Und meine Liebe nachher, das lag sicherlich auch daran, dass ich ein bisschen kräftiger geworden bin, war denn das Hammerwerfen.
Ach krass, echt? Das ist
ja
stark.
Ja.
Darum passt aber du auch so gut zum Sohle Cup dann.
Ja, natürlich.
Ja, cool. Ja, perfekt. Wie Arsch auf Eimer.
Ja.
Okay, und beim Hammerwerfen, das hast du dann, ich nenne es mal, bis zum sportlichen Ruhestand gemacht oder trotzdem alles ja,
solange,
mit?
Solange es gesundheitlich ging. Aber dann haben doch hat der Rücken nicht mehr mitgespielt. Mhm. Und ich habe es auch rein beruflich einfach nicht mehr die Zeit gehabt, mich zu kümmern. Aber mit 50 Jahren habe ich immer noch mal einen Hammerwurf-Wettkampf mitgemacht. So aus dem Kalten heraus, weil es Spaß macht.
Ja.
Ist ja auch technisch sehr anspruchsvoll, oder? Man muss ja die Koordination der Beine
aber das
und so.
Ist,
ja.
Das ist wie bei vielen anderen sportlichen Sachen. Wenn man es einmal gelernt hat, einmal kann, dann kann man das auch immer wieder abrufen. Ja, zwar nicht mehr mit den Leistungen und wir waren ja Breitensportler nach wie vor. Ja. Ja, wir haben zwar auch sehr gute Leistungssportler aus uns herausgebracht und einer der Leistungssportler, der räumt ja jetzt selbst bei Weltmeisterschaften als Senior, als über 50-Jähriger ab. Der Holger Fettke ist sicherlich dem einen oder anderen schon bekannt geworden. Und selbst sein Papa seit diesem Jahr in der M80 nimmt noch an kontinentalen Meisterschaften und Weltmeisterschaften teil.
Okay. Wow, das ist krass.
Die beiden kann man übrigens auch beim Solo Cup besuchen. Die betreuen nämlich die Gerätekontrolle.
Ah, das ist gut zu wissen, Danny. Das sollten wir uns dringend
aufschreiben. Sascha, schreib das auf.
Den Namen habe ich jetzt schon aufgeschrieben, weil das klingt sehr spannend.
Hervorragend. Alle Athleten, die ihre eigenen Wettkampfgeräte mitbringen, die müssen ja kontrolliert werden, ob sie den Regeln entsprechen. Ja, und das Know-how haben die beiden, die ja auch im Wurf aktiv sind. Und an denen kommt keiner vorbei.
Richtig
beim Solo Cup.
Cool, die Bodyguards der Sportgeräte quasi.
Siehst du, da haben wir doch schon was Interessantes erfahren. So habe ich mir das ungefähr vorgestellt. Ja. Ja. Aber sag mal nochmal zurück zu dir. Also du bist dann zum Hammerwerfen, so, das war dann deine Spezialdisziplin. Du hast das ja selber so gesagt, es war halt Breitensportniveau. Also du bist da jetzt nie Richtung, sag ich jetzt mal, nationale Spitze der DDR oder so. War dann schon noch ein Stück weg, ja?
Okay. Um Gottes Willen.
Okay.
Wir hatten ja auch zu DDR-Zeiten die klare Teilung. Es gab die Leistungszentren, also die Sportclubs.
Ja.
Ja, und dann gab es die Betriebssportgemeinschaften. Und die Betriebssportgemeinschaften, die haben halt Breitensport gemacht.
Okay. Also bist du quasi da dann auch immer aktiv gewesen? Ja. Gut, weil das ist ja immer sowas, was man immer nicht so richtig, also was man ja auch nicht so richtig einschätzen kann. Wie hat sich das damals entwickelt? Wie bist du da dazu gekommen? Und von daher ist das immer ganz wichtig, weil man hat ja auch im DDR-Sportsystem jetzt nicht so den Einblick. Dadurch ist es immer mal ganz interessant, sowas zu hören, finde ich.
Ein bisschen vor unserer Zeit.
Ja, ein Stückchen, ja. Also ich habe noch so den Stempel in die Geburtsurkunde gekriegt, sage ich immer, aber viel mehr war da leider nicht mehr. Ja. Und von daher ist es immer schwierig. Und da finde ich es immer besonders interessant, sowas nochmal zu hören. Mhm. Das war ja dann der Vorgängerverein dann von Chemie,
Schönebecker SC.
Schönebecker SC, genau. Also grüner SG quasi,
Chemie, wenn man das Schönebecker sagen, SC, ja. Genau.
Wir sind die Grünen.
Genau.
Genau. Müssen
immer ein bisschen aufpassen,
Altdeutsch Sport Grünen.
Genau, die Grünen. Alles klar. Sehr gut. Und dann bist du quasi dann, dadurch, dass du bei den Grünen immer aktiv warst, dann quasi dann auch hin zum Funktionär dann damals schon gegangen oder kam das dann erst nach der Wende? Oder?
Nein, das kam schon relativ früh, weil wenn ich mich für eine Sache begeistere, bin ich mit Herzen voll dabei. Und einer der wichtigsten Personen in meiner sportlichen Laufbahn und auch Funktionärslaufbahn, das war Günter Bohnenburg. Der sagt euch wahrscheinlich nichts.
Nee, leider nicht.
Der Günter Bohnenburg ist derjenige, der nicht nur die Abteilung Leichtathletik gegründet hat, obwohl er ja, glaube ich, gelernter Turner gewesen ist. Aber er hat dafür auch gesorgt, dass überhaupt das Stadion entstanden ist, 1953. Das ist ja mit sehr viel Eigeninitiative entstanden. Er war dann später nachher technischer Direktor im Sprengstoffwerk. Und er war bis 1977 auch der Sektionsleiter. Früher hieß es ja Sektionsleiter, das sind die heutigen Abteilungsleiter. Hat die leichte Sektion oder Abteilung maßgeblich bestimmt und entwickelt. Darüber hinaus war er auch, und das waren ja auch viele unserer oder einige unserer Sportfreunde in der Abteilung, auch in anderen, im Bezirksfachverband hieß es früher, oder Bezirksfachausschuss tätig. Er war jahrelang Vorsitzender des Bezirksfachausschusses, das ist heute verglichen mit dem Landesverband auf Bezirksebene. Ja, okay. Und der Rolf Strauß aus unserer Abteilung, der war von Mitte der 50er Jahre bis weit über die 2000er-Grenze war der Statistiker des Bezirkes und nachher auch des Landes Sachsen-Anhalt. Also wir haben unterschiedliche Funktionen auch bekleidet.
Ja.
Und der Günter Bohnenburg, das war so mein Vorbild. Und mit ihm habe ich sehr gerne auch zusammengearbeitet. Und das kann man sich heutzutage gar nicht vorstellen. Selbst die Leichtathleten können sich das gar nicht mehr richtig vorstellen, bis auf diejenigen, die das damals kennengelernt haben. Es war nicht selten, dass wir nach dem Training die Schubkarre in die Hand genommen haben.
Mhm.
dass wir selber bauliche Veränderungen durchgeführt haben, dass wir selbst einen Hammerwurfring gegossen haben oder hier und da was gemauert worden ist. Da sind wir selber mit herangezogen worden. Und ich war da immer mit bei ihm, ihm zur Seite. Und er ist ja dann nachher mit, Vorsitzender der BSG Chemie geworden. Das war ein das war vom Sprengstoffwerk gefördert mit einem Hauptamt verbunden. Okay. Also war dann Objektverantwortliche für das gesamte Stadionareal. Und das war für mich als noch gerade Student geworden, 1977, der Punkt, als ich die Verantwortung für die Sektion Leichtathletik übernommen habe. Also ich war noch Student und habe das dann übernommen und habe das letztlich bis 1999 geführt. Mhm. Dann konnte ich es aber nicht mehr mit meinem eigenen Gewissen vereinbaren, denn durch meine berufliche Anspannung war es mir nicht mehr möglich, beim Training draußen zu sein, und das war mir einfach kein Ding, nicht quasi mit dabei zu sein und dann aber entscheiden zu müssen, die Abteilung führen zu müssen. Da bin ich froh, dass der Dirk Braune sich bereit erklärt hat. Das sind auch schon 1999, wenn man das rechnet, sind auch schon 22 Jahre, die da zusammengekommen sind.
Ja.
Und er ist ja bis heute noch der Abteilungsleiter bei den Leichtathleten.
Das ist ja wirklich Wahnsinn, was ihr da für eine Konstanz habt.
Ja, krass.
Seid ihr zwei Ausnahmeerscheinungen oder ist es bei euch generell eigentlich eine relativ gute Mitgliederkapazität und auch die wenig Fluktuation? Oder seid ihr wirklich eher die Ausnahmen? Ich meine, beim Fußball wechselt es ja doch immer mal hin und her. Da hast du gefühlt alle drei Jahre eine komplett neue Abteilungsleitung.
Und nein, also da haben wir schon eine gewisse Konstanz. Okay. Ja, und das war auch früher so. Viele unserer hervorragenden Sportfreunde, die gibt es schon nicht mehr, die sind mittlerweile verstorben, aber da gibt es so einige Namen. Ich habe sie ja schon genannt, Günter Bodenburg, Peter Strauß, Rolf Strauß. Der Peter war viele Jahre auch im Vereinsvorstand dabei als Leiter der Bauabteilung Sprengstoffwerk. Oder der Eckart Schmidt, wer kennt ihn nicht? Ein ganz hervorragender Übungsleiter zu DDR-Zeiten, der die Mannschaften, die Jugendmannschaften bis ins DDR-Finale und dort sogar bis zum Sieg der Mannschaftsmeisterschaften der DDR geführt hat. Okay. Der war Leiter der Elektroabteilung von Sprengstoffwerk. Also das waren alles auch Persönlichkeiten früher, die im Beruf auch was bedeutet haben. Ja, denn, und es war ja nicht von ungefähr die Kinderleichtathletik wie heute, hatte man ja früher gar nicht. In der Regel fing man an erst so mit 14. Das war die Zeit auch,
okay,
wo die Schüler dann zur EOS gegangen sind, heute Gymnasium. Ja, da war das mehr eine gymnasiale Sportart. Und mit den Entwicklungen der Trainingszentren ist das ja immer stärker in den Kinderbereich reingegangen,
ja,
bis nachher zu den 8-9-Jährigen. Und wenn man sich die Leistungen anschaut, die 8-9-Jährigen, unter anderem der Holger Fettke, erreicht hat, dann legt man die Ohren an. Ja, was das, das haben die spielerisch gemacht, das haben die mit Freude gemacht.
Mhm.
Ja, und als Neunjähriger 1,32 Meter hochzuspringen, das kriegt heute manch 14-Jähriger nicht hin.
Glaube ich.
Das ist nicht schlecht. Na gut, aber du hast halt auch gar keine andere Wahl, ja, wenn andere Sportarten halt die Mitglieder viel, viel früher für sich gewinnen, wird es ja umso schwieriger, wenn man selber erst irgendwo mit 14, 16 sagt, ab jetzt dürfen Kinder, Jugendliche bei uns mitmachen. Da haben die sich ja oft auch schon für irgendeine Sportart entschieden. Ja, und dann wird natürlich
wobei
auch
die
Auswahl irgendwann knapp.
Nee, das war damals grundsätzlich in eine andere Zeit. Da haben die Kinder grundsätzlich erst später angefangen. Und ich denke mal, auch im Fußball wird es noch keine E-Jugend oder F-Jugend gegeben haben, die im normalen Wettspielbetrieb gewesen sind. Sondern das hat alles früher, später angefangen. Aber mit der Entstehung der Trainingszentren, der TZs, so ist ja auch beim Fußballern der Flachbau im Stadion an der Magdeburger Straße entstanden. Für das TZ Fußball hat sich das ganz anders entwickelt. Leider aus heutiger Sicht Denn wir wären froh, wenn wir auch wieder in Richtung gymnasiale Sportart uns entwickeln könnten. Das würde nämlich bedeuten, dass wir viel länger Sportler bei uns haben und Sportlerinnen, die halt in diesem jungen Erwachsenenalter oder jugendlichen Alter sind. Und bei uns ist schon eine Seltenheit, dass ein 15-Jähriger oder ein 16-Jähriger, Junge oder Mädchen, noch die Leichtathletik betreiben.
Okay. Obwohl die eigentlich immer anfangen, oder?
Ja. Ich habe eigentlich immer gedacht, dass der Vorteil in der Leichtathletik so ein bisschen ist, so wie ich das jetzt gehört habe mit meinem Seitenwissen, sage ich jetzt mal so, dass ja die Leichtathletik für mich immer so ein bisschen den Vorteil hatte, dadurch, dass man erstmal die Kinder sehr breit ranführt an alle Sportarten, die es da, also Untersportarten, sage ich mal, die es da so gibt, dass man dadurch ja eigentlich eher den Vorteil hat, dass man sich später erst so spezialisiert und entscheidet. Das habe ich eigentlich immer eher als Vorteil wahrgenommen. So, ja, aus meiner
Gut, Sicht. Auch in der Leichtathletik sollte das ja so sein, dass die Spezialisierung erst mit 14, 15, 13, 14, 15 kommt. Dass die Kinder noch sehr breit angelegt trainiert werden. Aber es war auch für die Leichtathleten war das beispielsweise sehr willkommen, wenn man früher als Kind schon beim Turnen sich angemeldet hat und erstmal geturnt hat. Also unsere beiden Kinder haben das damals auch gemacht, weil man da bestimmte Grundfertigkeiten in der Bewegung erlernt, seinen Körper besser erlernt. Ja. Und das Turnen hatte auch bei uns im Wintertraining war das immer Bestandteil des Trainings. Da haben selbst die Mädchen Stufengarn oder wir am Bann gearbeitet, Bodenturnen gemacht oder auch Boxspringen geübt oder sonst was.
Ja, gut, ja klar, am Ende hilft es der Körperkoordination, ja. Genau, ja. Ist ja wichtig.
Ja.
Richtig.
Gibt es denn jemanden aus Schönebeck, der auch, sagen wir mal, über diesen Breitensport hinausgekommen ist, mit dem du zu tun hattest früher?
Ja. Da hatten wir mehrere Beispiele. Ein sehr gutes Beispiel ist beispielsweise, das war ein Schulkamerad von mir, Erd Wetzel. Der hat bei uns trainiert, ist Bezirksmeister seiner Zeit geworden, mit 11,0 Sekunden über 100 Meter, mit 17 schlecht. Jahren.
Ja.
Und dann sind wir ja damals immer artig zur Armee angerufen worden und ihn hat gleich die Armeesportvereinigung gekrallt, als sie das mitgekriegt haben. Und der war dann innerhalb von 2 Jahren, stand er in der Nationalmannschaft der DDR und hat sogar beim Europapokal über 100 Meter die DDR vertreten.
Boah, cool.
Und hatte eine 10,2 als Bestzeit.
Das ist schon eine Ansage, ja.
Das ist ein Brett.
Ja. Das ist selbst heute, glaube ich, noch für deutsche Läufer gar nicht so schlecht, oder?
10,2? So ist das, ja.
Ich würde sagen, immer noch
nicht so schlecht. Cool. Lebt er noch in Schönebeck oder ist der dann weggegangen?
Das war ein Schulkamerad von mir, der ist mittlerweile auch Rentner, nach wie vor im Plötzki zu Hause.
Ah ja, sehr schön. Und gab es auch mal jemanden, der irgendwie leichtathletikmäßig Medaillen irgendwo gewonnen hat bei einer EM, WM oder sowas?
Nein, international nicht im Hochleistungsbereich nicht.
Ja,
Anderen Beispiel hatte ich ja erzählt, Vize-Weltmeister, der Holger
Fettke.
Im Seniorenbereich.
Okay. Ja, genau. Wie gesagt, man hat ja immer nicht so, die neueren Namen kennt man immer alle, aber diese älteren Semester, da ist es dann immer schwierig. Darum, das interessiert mich immer sehr, wie sowas so zusammenhängt und so. Okay, cool. Gab es denn früher auch schon so eine Art Vorläufer des Solecups zu DDR-Zeiten? Oder ist das dann, ich glaube, der erste fand ja 2005 statt. Wie ist das da so dazu gekommen? Vielleicht kannst du da so ein bisschen Übergang erzählen oder so.
einen wirklichen Vorläufer des Solecups gab es nicht. Es gab immer mal so die Bemühungen, auch mal ein DDR-offenes Sportfest zu machen, nicht nur die bezirksoffenen Sportfeste. Und da damit einen breiteren Kreis einzuladen. Mitglieder des Sportclubs, der Leistungszentren, waren ohnehin kaum mal zu sehen bei uns. Die haben ihre eigenen Wettkampfserien gehabt. Aber wir haben seit 1953 mit der Entstehung des Stadions eigentlich traditionell mindestens 3 Veranstaltungen auf der Bahn gehabt. Das war unser Werfertag, der auch heute noch stattfindet. ganz normaler Werfertag, wo alle Sportinteressierten aus den Vereinen in den Wurfdisziplinen sich bei uns anmelden können.
Jetzt ist wieder eingefroren.
Und dann haben wir unsere Bahneröffnung, das Bahneröffnungssportfest. Das hatten wir erst am 24. diesen Jahres. Und das Bahnabschlusssportfest. Zu DDR-Zeiten gab es dazwischen noch sehr viele weitere Sportfeste. Abendsportfeste ist ja heutzutage gar nicht mehr durchführbar, weil man die Helfer nicht hat, die Kampfrichter nicht hat. Das war ja zu DDR-Zeiten, hat man eine Einladung gekriegt zum Kampfrichtereinsatz. Die ist an der Dienststelle auf Arbeit vorgelegt worden und hat man dafür freigekriegt.
Ja. Die guten alten Zeiten.
Ja, ja. Das ist ja heutzutage nicht möglich.
Nee.
Ja, aber wir haben dann sind bei uns, das Hammerwerfen war ja bei uns immer schon eine Tradition. Und dann sind bei uns Sportler wieder gelandet, die früher bei den Sportclubs trainiert und für die Sportclubs gestartet sind, im Hammerwerfen. Da war der Werner Holzmann, der dann auch eine breite Bekanntheit hatte unter den Hammerwerfern in der DDR. Und in der DDR war ja das Hammerwerfen auch immer eine Vorzeigedisziplin mit internationalen Erfolgen. Und da haben wir es dann, das war so in den 80er Jahren, haben wir dann angefangen, solch kleines Hammerwurf-Meeting für Ehemalige mit Rasenkraftsport-Elementen zu organisieren. Ja. Rasenkraftsport muss ich erklären, dazu gehört nicht nur das Hammerwerfen, sondern gehört auch kontinuierlich jedes Jahr den offenen Werfertag. Zu DDR-Zeiten war das immer der Karfreitag. Erst nach der Wende war es uns ja nicht mehr möglich, wegen des Feiertagsgesetzes Karfreitags das Sportfest durchzuführen. Dann haben wir unsere Bahneröffnung und das Bahnabschlusssportfest. Das waren die im Stadion die gesetzten Termine. Zu DDR-Zeiten kamen dann noch viele Abendsportfeste dazu, da kam dann auch mal ein Feriensportfest dazu. Aber wir wollten dann auch irgendwann mal ein DDR-offenes Sportfest. Das andere waren immer nur bezirksoffene für den Bezirk Magdeburg und ein DDR-Sportfest, wo wir auch, weil unsere Sportler sind auch gern mal nach Wismar gefahren. Wir waren mal auch mal in Bad Köstritz, in Fürstenberg oder einfach mal die DDR wettkampfmäßig auch ein bisschen bereisen. Das war auch ein Ziel und irgendwie okay, das
war dann noch, ja.
Interesse da gewesen, auch mal so ein größeres Sportfest zu machen und deshalb war ich auch Feuer und Flamme, als dann die Möglichkeit bestand, diesen Solo Cup bei uns zu initiieren.
Ja. Wie ist das damals entstanden? Kannst du das vielleicht ein bisschen genauer ausführen?
Wir hatten Anfang der 2000er Jahre, konnten wir einen ehemaligen Leistungssportler bei uns als Trainer verpflichten, okay. Der Dieter Krüger, der war früher erfolgreicher Zehnkämpfer beim SC Magdeburg und sein ehemaliger Trainingskamerad Klaus Schneider beim SC Magdeburg war Bundestrainer im Kugelstoßen. Und der ist natürlich mit seinen Athleten auch zu den Meetings deutschlandweit immer unterwegs gewesen und hatte auch Kontakt zu dem Hans-Peter Bischoff aus Bad Köstritz, der die Köstritzer Werfertage organisiert hatte und den Tumorwerfertag. Er selber, ehemaliger Mitarbeiter der Stadtverwaltung in Bad Köstritz, hatte sich selbstständig gemacht mit einer Sportagentur und hat halt Sportmeetings als Projekte entwickelt. Und da war der Gedanke, einen mitteldeutschen Werfercup zu initiieren. Das heißt, Bad Köstritz, Thum, das eine ist Thüringen, das andere ist Sachsen. Und dann brauchen wir noch einen Ausrichter für Sachsen-Anhalt. Und da ist man schnell auf Schönebeck gekommen, weil wir in Schönebeck auch immer wieder als Vorzeigeabteilung galten, was die Durchführung von Wettkämpfen. Wir haben schon sehr viele Landesmeisterschaften bei uns durchgeführt, durchführen können und haben da unter Beweis gestellt, in der Regel immer mit eigenen Kampfrichtern, dass wir dazu in der Lage waren. Und so sind wir halt angesprochen worden. Gab es mal einen Termin im Stadion und der Funke war sofort übergesprungen.
Ha, das glaube ich. Das klingt ja auch wirklich dann passt ja dann auch dazu, was du gesagt hast, dass schon immer, dass auch die Werferdisziplinen hier aktiv waren und dann nur folgerichtig, dass dann das auch da entstanden ist. Wer war da neben dir noch so dabei, federführend am Anfang? Wen kann man da noch erwähnen?
Ja, wen man, natürlich muss ich da unseren Frank Wedekind erwähnen, der ja damals Vereinsvorsitzender vom Schönebecker Sportclub gewesen ist. Angefangen früher als Fußballer wohl dann nachher als Tennisspieler, aber letztlich war er ja Vereinsvorsitzender. Der hat diese ganze Sache über Jahre hinweg sehr positiv begleitet auch. Und dann ist es wichtig, dass man die Leichtathleten, die Abteilung Leichtathletik hinter sich weiß, um Abteilungsleiter der Braune. Denn da ist viel Kleinarbeit auch zu erledigen. Und da muss man halt, selbst wenn man selber die Hauptarbeit, die Hauptlast trägt, man braucht jemanden, der mitzieht, der mitmacht.
Auf jeden Fall. Immer.
Alleine geht's nicht.
Über was für einen Zeitraum hat sich das dann so hingezogen, bis klar war, 2005 findet der erste Solo-Captain
statt? Also das war noch nicht mal ein Jahr, ein Dreivierteljahr.
Okay.
Und dazwischen muss man noch bedenken, muss ja erstmal dieser Wurfplatz entstehen.
Okay.
Denn früher war es letztlich so, an dem Weg von der Stadionstraße Eingang zum Sprecherturm, lagen Volleyballplätze rechter Hand. Aha. Ja, und davor war ein Absatz. Also es war kein ebenes Gelände. Und wenn man jetzt zum Sprecherturm geht, sieht man ja, dass da eine kleine Böschung ist. Das heißt, so viel musste aufgeschüttet werden, um überhaupt eine ebene Wurffläche zu haben. Und da haben wir sehr gute Unterstützung seinerzeit auch von EP-Bau und von der Stork GmbH aus Magdeburg gehabt, die uns als Unternehmen kostenfrei diesen Wurfplatz haben entstehen lassen.
Ja.
Ja, denn
man denkt immer, das sah alles schon immer so aus. Nee,
ja, gar nicht.
Viel Manpower drin.
Gar nicht. Und das war schon eine tolle Leistung, in dieser kurzen Zeit diese Anlage entstehen zu lassen.
Ja, das ist wirklich
Wahnsinn. Ja, und wir wissen ja, das hat sich ja bis zum heutigen Tag nicht geändert. Das ist eine Liegenschaft der Stadt Schönebeck. Ja.
Ja.
Und die Aussage der Stadt war immer, ihr könnt alles machen. Das darf bloß kein Geld kosten.
Darf nur nicht kosten.
Ja, genau. Ich glaube, das ist so eine Grundsatzaussage, die Stadt immer macht.
Ja,
das kennen wir auch schon.
Sicherlich.
Die ist historisch gewachsen und altbewährt.
Ja, ja. Zumindest ist was Investitionen angeht und so. Was Investitionen angeht, ist die Stadt dazu haushaltsseitig nicht in der Lage. Sicherlich werden jedes Jahr auch allerhand Gelder aufgebracht, um die zumindest den Betrieb der Sportstätten zu gewährleisten, aber alles andere. Wir haben ja dann auch Anfang nicht nur den Solecup, davor hatten wir auch den Kraftraum. Der ist auch mit Firmenunterstützung, damals war es die Firma Febro, entstanden. Alte Stallungen weggerissen und den Kraftraum hingestellt. Natürlich ist das jetzt alles Eigentum der Stadt. Ja, oder auch die ganze Anlage, das neue Stadion, was 1998/99 entstanden ist. Das war ja früher eine sogenannte Aschebahn, also mit Ziegelmehl bestreut. Und das ist eine moderne Kunststoffanlage geworden. Da hat die Stadt seinerzeit 15.000 D-Mark für die Ausschreibungsplanung ausgegeben. Alles andere wurde geschafft, mit Fördermitteln zu finanzieren.
Ja. Ja gut, ohne geht's nicht. Das ist heute noch mehr so als damals, aber selbst da war sicherlich die Kasse grundsätzlich klar. Ist das echt schon über 20 Jahre her, dass die Tartanbahn da jetzt so ist?
Ja.
Oder wurde die zwischendurch nochmal saniert?
Ja, die wurde zwischendurch nochmal saniert. Das ist richtig. Es hatten sich große Risse gebildet 2014, 15, also nach 15 Jahren. Und das waren auch eine ganz besondere Aktion. Auch da hieß es, es durfte der Stadt kein Geld kosten. Das heißt, wir haben als Leichtathleten eine große Spendenaktion gestartet. Und wenn man jetzt von der Magdeburger Straße aus ins Stadion reinkommt, rechter Hand auf dem Hügel, ist ja dieses große Dankeschön-Schild, wo alle namentlich benannt sind, die uns da unterstützt haben. Klar sind da Fördergelder auch gelaufen aus dem Land, Fördergelder von Lotto Toto haben wir bekommen. Ja. Die Sparkasse, die EMS, die haben uns sehr stark unterstützt, auch die Stadtwerke gut unterstützt. Also man kann sich das mal durchlesen, je größer die Kästchen dort sind, desto mehr Geld ist geflossen. Aber das war, da hatten wir über 200.000 Euro zusammen kriegen müssen und das haben wir dank der Unterstützung auch der Leichtathletikabteilung haben wir das geschafft.
Wahnsinn.
Ja, wenn alle zusammenhalten und an einem Strang ziehen, dann ist sowas machbar.
Ja, so auf jeden Fall. Also, aber wie du das schon gerade gesagt hast, jetzt so eine Frage, die sich mir anschloss, die Sponsoren sind aber über die Jahre auch schon auch ähnlich geblieben, oder? Also Sparkasse, EMS und so, die sind ja heute auch immer noch am Start.
Ja, ja.
Das ist, ja, da war jetzt kein riesiger Wechsel. Das war also eher kontinuierliches Arbeiten, ja.
Ja,
ja, schön. Wie lief das dann so an mit den Sportlern, die zu gewinnen? War das damals leichter als heute?
Ja, es war auf alle Fälle damals deshalb leichter, weil der Hans-Peter Bischoff ja mit seiner Sportagentur mehrere Events organisiert hat und damit auch schon Anfang der 90er, Mitte der 90er Jahre so die festen Kontakte zu den Trainern der Spitzenathleten, zu den Bundestrainern, was ja heutzutage auch sehr wichtig ist, zum Management. Das Management entscheidet ja sehr, sehr stark mit, ob zu starten oder nicht oder stellt die Forderung. Und das hatte er nun für mehrere Projekte ja schon über Jahre entwickelt und damit war das leichter. Ja. Es war auch deshalb leichter, weil das Gros der Spitzenathleten waren aus den neuen Bundesländern in den Leistungszentren, egal ob das Chemnitz ist, ob das Potsdam, ob das Berlin, ob das Neubrandenburg, Halle, Magdeburg, da waren starke Leistungszentren, gerade im Wurfbereich. Ja. Und da waren natürlich die Kontakte viel, viel lockerer, als das der Jetztzeit ist. Und für uns ist das natürlich wesentlich schwieriger jetzt. Und da bin ich sehr dankbar, dass der René Weidner aus der Abteilung Leichtathletik, früher auch als Kugelstoßer aktiv, bis 15 Meter hat er immerhin die Kugel stoßen können, dass er die Aufgabe jetzt übernommen hat, der Athletenakquise.
Mhm. Und das ist sicherlich auch keine ganz einfache Aufgabe, wie du das schon dargestellt hast.
Zumal ja auch selbst internationales Interesse immer mal wieder da ist.
Ja.
Und er ist als Autodidakt, hat er sich hervorragend auch sprachlich entwickelt, spricht fließend und liest, lesen und schreiben Englisch. Das hilft ungemein, glaube ich,
bei internationalen Kontakten.
Das hilft ungemein.
Auf jeden Fall, Denise.
Wenn die nicht nur aus Schweiz und Österreich kommen, hilft das wirklich ungemein.
Aus der Region.
Genau. Hans, du sagtest Management. Jetzt muss ich einfach da an der Stelle nochmal nachfragen, weil mich das auch interessiert. Ich meine, man kennt es ja jetzt vom Profifußball, da hat ja jeder seinen Spielerberater und solche Dinge. Ist das im Leichtathletikbereich auch so oder gibt es da, ich nenne es mal Management-Pools, wo man sagt, okay, die deutschen Spitzensportler sind in diesem Management-Pool drin oder hat da jeder seinen eigenen?
Da hat nicht jeder seinen persönlich eigenen. Es gibt einige Manager, Frauen oder Männer, die sich halt anbieten, den Athleten viel Arbeit abzunehmen. Ja, das heißt auch die vertragliche Vereinbarung, wenn es zu Wettkämpfen geht, sich darum zu kümmern, welchen Flieger muss er nehmen, wie kommt er zur Wettkampfstätte hin, das alles abzunehmen. Dazu ist das Management da, sind die Manager da, die ja dann letztlich von dem Startgeld, was die Sportler erhalten, auch in Teil abgekommen.
Ja.
Ja, das ist aber wieder eine Sache, die Sportler und Management miteinander vereinbaren. Aber um einfach den, dass sie sich konzentrieren können auf die, auf ihre sportliche Sache und sich um alles andere drumherum nicht kümmern müssen.
Ja, ja, okay. Wie ist denn das? Gibt es jetzt bei diesen ganzen Wettbewerben, also auch beim Solo Cup, müssen die einen Startgeld zahlen oder kommen die einfach oder müsst ihr den
Sport was, hast du doch gerade gesagt.
Ja, das ist
ja,
das ist unterschiedlich.
Prämien sicherlich.
Es ist unterschiedlich. Also grundsätzlich, wenn wir eine normale Veranstaltung machen, dann müssen die Sportler, die kommen und die bei uns starten wollen, die müssen ein Organisationsentgelt bezahlen, ein Startgeld bezahlen. Beim Solo Cup haben wir das von Anfang an so eingeführt. Wir freuen uns, dass wir, weil wir, egal ob das im Nachwuchsbereich ist oder bei den Erwachsenen, wir haben ja internationale Spitze bei uns. Wir haben Olympiasieger, Weltmeister, Europameister oder auch Platzierte, die hier in Schönebeck starten. Und das sind natürlich diejenigen, die gute Erfolge vorweisen können. Die können ja auch berechtigt sagen, ich komme, wenn ich ein Startgeld bekomme.
Ja.
Das ist aber nur bei denjenigen, die international, vielleicht von deutschen Meister angefangen aufwärts.
Ja.
Alle anderen freuen sich, dass sie bei uns starten können, weil wir hervorragende Bedingungen bieten können. Die kommen auch gern zu uns. Sie haben ein gutes Drumherum auch. Sie fahren zum Wettkämpfen, garantiert gute Leistungen, die sie hier erzielen können und brauchen dafür nichts bezahlen.
Aha. Da sind sie. Okay, aber das ist halt die Besonderheit Solo Cup. Alles andere ist normale Startgebühr.
Bei den normalen
Laufenden Spielbetrieb.
Ja, da ganz normal. Da muss eben ein Erwachsener in der Regel 4 Euro für einen für 100 Meter Lauf oder 4 Euro für einen Weitsprung bezahlen oder ein Schüler 1,50 Euro. Das ist sehr unterschiedlich.
Genau. Bei den Kindern wird das ja, also gerade so im Nachwuchsbereich, werden das ja wahrscheinlich auch irgendwie die Vereine dann so ein bisschen übernehmen, oder? Wie ist das? Sicherlich, ja.
Das ist, ich kenne keinen Verein, der sagt, dass die Eltern das übernehmen müssen. Dafür bezahlen sie ja ihren Mitgliedsbeitrag und das ist bei uns genauso.
Genau, ja. Nur mal so zur Einordnung, weil man ja immer nicht so genau weiß, wie funktioniert das darum. Das waren ja auch so Fragen, die uns jetzt interessiert haben.
Ja.
Jetzt haben wir ja schon so ein bisschen gesagt, dass auch international echte Spitzenleute schon immer mal in Schönebeck waren. Wollen wir da mal einen Blick auf die Meeting-Rekorde werfen? Ich habe sie mir mal aufgemacht.
Hast du die mal aufgemacht?
Ich habe sie mir mal aufgemacht, dass wir das mal ein bisschen einordnen können.
Wir haben das Besondere, dass wir einen einzigen Meeting-Rekord nicht von einem deutschen Athleten erzielt
haben. Guck mal. Ja, im Kugelstoßen,
war? Im Kugelstoßen.
Ich würde
Tomáš Staněk aus Tschechien.
Ja, Pole, war? Oh, Tschechien, na gut,
passt. Tomáš Staněk auf Tschechien mit 22.01. Das genau, war ein Riesenwettbewerb damals. David Stoll, mehrfacher Weltmeister im Kugelstoßen.
Ich glaube, da war ich sogar da.
Das war ein Riesenwettkampf.
Tomáš
Staněk hat man ja bei internationalen Höhepunkten auch immer mal wieder gesehen, hat es nicht bis aufs Treppchen geschafft. Aber die 22.01 ist auch bei ihm noch nach wie vor persönliche Bestleistung. Ja, die 68.40 im Diskus werfen, sind der Männer sind natürlich auch eine Größe. Vom Adonis des deutschen Wurfsports Lars Riede.
Ja, genau. Ja, der hat ja auch über Jahre die Weltspitze mit ein bisschen geprägt da in den Zeiten.
Mehrfacher Weltmeister gewesen.
Ja, richtig krasser Typ.
Ja. Im Hammerwerfen, ich kann mich noch an den Wettkampf erinnern, Thomas, hier der Sportfreund Esser, 81,06 Meter, das ist eine Weltspitzenleistung.
5 Meter unter Weltrekord.
Ja, und übrigens... Wobei die 86 Meter sind weit, weit weg. Mit 81 Meter würde er heute auch noch internationale Medaillen gewinnen können.
Ja. Und auch Johannes Vetter mit seinen 86 Metern, 96, ist ja auch schon eine richtig gute Sache.
Und in dem Jahr hätte er mit Sicherheit auch den Speer in Schönebeck 90 Meter geworfen, wenn wir ihm einen längeren Anlauf hätten anbieten können.
Aber ich dachte, weil der erste Zuschauer stand, hat er ein bisschen abgebremst. So.
Nein. Der ist in den Zuschauer rein und damit galt die Weite.
Nein, das sind halt die baulichen Voraussetzungen. Da steht dann die Wand und da kommt er, kann er nicht weiter anlaufen. Nicht weiter. Und er braucht einen längeren Anlauf. Wir haben ja die Tragödie vorher ja in Tokio erlebt. Das ist ja ein sehr dynamisch werfender Sportler.
Ja
und die weiche Bahn war eben nicht sein Ding.
Ja, das war ganz krass. Das war ja auch so eine eigentlich sicher eingekleidete Medaille. Ja, genau. Ja,
und beim Frauen genauso.
Ja.
Die 20 waren es 32 oder 36 von Christina Schwanitz. Das war auch ein riesen Wettkampf mit der Chia Gong aus China. Da sind mehrfach die 20 Meter im Kugelstoßen geschafft worden.
Ja,
bei mancher, cool. Bei mancher Weltmeisterschaft gewinnt man da heutzutage noch Gold mit dieser Leistung. Ja, oder Diskus, Franka Dietsch, auch über 68 Meter geworfen. Das hat nach ihr kaum eine deutsche Athletin wieder geschafft. Ja, und Betty Heidler, wer kennt nicht den Namen Betty Heidler unter den Leichtathleten? Ja, das die sehr, sehr sympathische Hammerwerferin. Aber irgendwann ist auch deren Zeit immer zu Ende, ist die Karriere zu Ende. Aber fast 76 Meter Hammer im Schönebecker Stadion ist was. Die einzige Disziplin, wo wir nicht ganz so mithalten können, ist Speerwerfen. Zwar sind die über 61 Meter von Steffi Nerius auch nicht schlecht, aber die Frauen sind, ich weiß nicht warum, aber denen gefällt unsere Anlage nicht so. Die sind seltener zu uns gekommen. Es gibt viele Jahre, wo wir kein Speerwerfen der Frauen anbieten können, weil wir halt,
in der Leichtathletik,
wir haben ja auch einen Anspruch.
Ja.
Ich sage, wir haben ja auch einen Anspruch, wir wollen nicht die dritte, vierte Reihe präsentieren, sondern es soll schon die erste und zweite Reihe sein, die wir präsentieren.
Genau. Das ist ja auch immer, das ist ja auch das, was ich so...
Werte bestätigen das.
Genau, was ich auch immer so am Anfang oder in den Jahren, wo ich mal so als Zuschauer dabei war, auch immer wieder festgestellt habe, wie cool das ist, dass da solche Top-Athleten aus Deutschland mindestens, ja, sogar weltweit teilweise dann aufdribbeln, und das kann man immer gar nicht so richtig greifen, dass das in Schönebeck passiert, muss ich jetzt mal ehrlicherweise so sagen. Darum finde ich das mega cool. Und dann auch diese Nähe, die man da hat. Also ich meine, so nah kommt so ein Kugelstoßer beim ISTAF an dir nicht vorbei. Also das ist halt wirklich eine richtig, richtig coole Veranstaltung, und darum war uns das heute auch so wichtig, da mal mit jemandem so drüber zu reden, weil wir glauben, dass das jetzt nach 2 Jahren Corona auch echt ein Highlight ist, sich das wieder anzugucken. Und auch wenn wir jetzt nicht genau wissen, wer alles kommt, das werden wir nachher nochmal vertiefen, ist es zumindest echt cool, das nochmal so ein bisschen aufzuarbeiten und den Leuten da vielleicht auch Lust drauf zu machen, das sich auf jeden Fall anzugucken.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, wenn ich das hier sehe, die Seite kann schon nicht, Sascha, mega recherchiert.
Danke. Das war jetzt nicht so schwer, Denny.
Nee, stimmt, ich sehe es gerade, ist schönebeckosone.de, hervorragend.
Ja, darum ist es nicht so schwierig, aber auf jeden Fall etwas, was dazu gehört hat.
Was ich aber faszinierend finde, hat jetzt nichts direkt mit dem Sonne Cup zu tun, aber wie lange diese Welt- und Europarekorde hier teilweise schon Bestand haben.
Ja, wobei man da, glaube ich, dann auch die Frage stellen muss, unter welchen Bedingungen die Sportler die erreicht haben.
Worauf willst du hinaus?
Naja, wenn ich sehe, dass die Weltrekorde, wenn die es auch aktuell sind, die Weltrekorde im Diskus DDR-Nationalleute errungen haben, 86 und 88, dann kann man zumindest über die Substanzen raten, die da involviert waren.
Wow.
Muss man, glaube ich, so fair sein und sagen.
Böse Mutmaßung.
Ja, wir haben leider gerade noch mal einen kleinen Aussetzer mit dem Hans, und wir gucken mal, ob wir ihn gleich wieder eingefangen bekommen. Ja, also wirklich interessante Weiten und Rekorde, die hier immer wieder, oder Rekorde ja nicht, aber Weiten, die erzielt werden, die auf jeden Fall Weltniveau haben. Nochmal eine Frage, die ein bisschen weiter vorne ansetzt. Du hast das uns schon mal persönlich erzählt. Ihr habt ja früher immer die Organisation mit einer Agentur übernommen, die dann auch so diese Sportler angestellt in Anführungszeichen oder angeschafft hat.
Entschuldigt. Organisiert.
Akquiriert.
Akquiriert. Perfekt.
Das noch besser. Ich schlage das noch mal im Duden nach. Ja, es tut mir leid. Und jetzt macht ihr das ja alles selber. Ja, das ist ja auch eine Riesenänderung. Wie kam es denn dazu? Kannst du dazu vielleicht mal noch ein bisschen was erzählen?
Ja, wie gesagt, der Hans-Peter Bischoff war ja der Organisator, über den wir überhaupt diesen Solo Cup entwickelt haben. Und er hat das professionell gemacht. Er hatte im Büro, zuletzt waren sie insgesamt drei Leute, er und noch zwei Mitarbeiterinnen, also eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter. Und die haben das für die ganzen Projekte, die er hatte, halt gestemmt über das ganze Jahr. Das war deren Broterwerb. Er ist auch in die Jahre gekommen. Es war immer, es waren 5 Jahre jünger als ich. Er hat aber sich entschieden, mit 65, wenn er sein, oder wenn, mit Eintritt in die Rente, seine Agentur komplett runtergefahren zu haben, alles gut abgewickelt zu haben, in der Hoffnung, dass natürlich seine Projekte weiterleben können. So ist das halt entstanden. Für ihn ein sehr glücklicher Umstand, denn er hatte sich, das hat er schon 2018 gesagt, 2019 ist mein letzter Solo-Cup und Ende 2019 melde ich meine Agentur ab. Das hat er auch gemacht. Ja. Scheinbar hat er gewusst irgendwoher, dass dann Corona einen zuschlägt. Ja. Denn,
geiler Zeitpunkt. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
Ja, denn das wäre ganz schwierig gewesen für ihn. Wir mussten ja auch den Solo Cup ausfallen lassen in 2020. Das galt ja für alle anderen Meetings auch. Der hätte keine Möglichkeit mehr gehabt, sein Geld zu verdienen. Ne? Aber was für mich immer sehr entscheidend und sehr, sehr wichtig war, er ist ein ganz sauberer Grundlinienarbeiter. Der hat uns quasi in die Organisation eines solch hochklassigen Meetings uns hereingeführt und ich kann durchaus sagen, auch gefordert. Gefordert, hier auch Qualität in der Vorbereitung zu zeigen. Ja, und das ist jetzt natürlich das Erbe, was wir antreten, was wir gesagt haben. Das Meeting, der Solo Cup, wird ja von eurem Chef immer wieder als sportlichen Leuchtturm des Salzlandkreises bezeichnet. Ja.
Leuchtturm ist ein beliebtes Buch bei uns.
Ja.
Da ist noch viel Honig in der Heide. Okay.
Ja, es ist das war einfach das
selbst alles tut mir leid.
Nee, es wäre einfach zu schade, traurig, solch eine Veranstaltung hier nicht mehr in Schönebeck zu haben, denn sie hat eine überregionale Ausstrahlung und wer sich an die Übertragung beispielsweise 2016 Olympiade in London erinnert, da ist es selbst, wenn der Reporter früh an der Themse gestanden hat und die Leichtathletik anmoderiert hat, da ist mehrfach der Name Schönebecker Solo Cup gefallen. Das heißt, wir tragen da mit dieser Veranstaltung auch den Namen der Stadt weit nach außen.
Ja. Da wurden ja damals auch die Sportler verabschiedet mit einem, haben sie ein Hufeisen gekriegt oder irgend sowas? Oder wie war das?
2016 war das.
Das muss ja 16 gewesen sein, weil 20 war ja nicht.
Wir haben ja zweimal eine größere Verabschiedung gemacht, 2012 und dann 2016. Ja, 2012 war London. Ich muss mich korrigieren, 2012 war London.
Dann war das Rio.
Und das andere war Rio.
Stimmt.
Und bei, und,
genau,
ja, und bei 2012 haben sie auch das, ich meine, da haben sie das Hufeisen mitbekommen, vergoldetes. Gold war es natürlich nicht, goldfarben.
Genau.
Hufeisen, was den Sportlern Glück bringen sollte.
Ah, ja.
Guck mal an.
Genau, so war das. Das kann ich mich daran erinnern. Da war ich nämlich damals auch vor Ort. Okay. Als das da war. Darum.
So okay. Nochmal kurz einen Schwenk zurück zu der Agenturgeschichte. Habt ihr jetzt quasi in kompletter, hundertprozentiger Eigenregie jetzt der aktuelle Solo Cup?
95% der Eigenregie. Der Hans-Peter Bischof hat betreut uns oder unterstützt uns in diesem Jahr noch.
Okay.
Weil dieses Jahr 2022 ist der erste Solo Cup nach 2019, den wir in voller Breite durchführen können. 2020 ausgefallen, da hatten wir dann im Sommer auf Wunsch der Athleten noch so ein Wurfmeeting, ein kleineres Wurfmeeting organisiert, also das in Schönebeck Ende Juli werfen konnten. Okay. Und 2021 ja. hatten wir zwar Solo Cup durchgeführt, aber ohne Zuschauer. Ja. Und jetzt ist das natürlich komplett mit Zuschauern, komplett mit Gästebereich. Für die Gäste, die sich die Sponsoren einladen können und damit in der vollen Breite den Solo Cup wie 2019. Und Hans-Peter Bischof hat uns in diesem Jahr nochmal unterstützt, was die Sponsorenakquise anging. Okay. Aber das ist auch ein Thema, was wir im nächsten Jahr dann auch selber schultern, komplett.
Okay, und ich meine, ist ja auch gut zu wissen, dass man da sagen kann, okay, kannst du uns da nochmal helfen und dass da doch danach noch ein bisschen der Kontakt da ist. Das ist ja sicherlich auch ganz wichtig, weil man ja manche Sachen auch nicht so Einblicke hat vielleicht und dann sagt, okay, da brauchen wir vielleicht nochmal Unterstützung, dann ist es ja auch cool, wenn man da nochmal drauf zugreifen kann.
Definitiv. Ja. Und eine Option, eine andere Agentur zu suchen, gab es keine oder habt ihr euch damit beschäftigt, aber es aus was auch immer für Gründen abgewählt? Ja, weil es muss ja eine Entscheidung irgendwo gewesen sein, wie machen wir jetzt weiter?
Ja. Wir haben da schon rechts und links mal geschaut, welche Möglichkeiten gibt es denn. Aber es keine Chance gehabt, jemanden zu finden, der das in der Qualität auch weiterführen könnte. Wir haben ja auch, wenn wir uns umschauen, das Anhalt-Meeting in Dessau. Ja, da ist der ehemalige Amtsleiter für Sport, der Ralf Hirsch, der hat sich auch so wie Bischof selbstständig gemacht führt das selber durch. Also aus eigener Kraft, zwar jetzt als selbstständiger Unternehmer, aber da sind auch die Kompetenzen selber vor Ort gebündelt. In Halle macht es, in Halle haben wir ja Bundesleistungszentrum. Da machen das die hallischen Werfertage, da stehen die hallischen Leichtathletikfreunde dahinter. Ja, da sind auch Bundestrainer, die dort am Stützpunkt Halle tätig sind. In der Regel sind das eigentlich immer vor Ort Akteure, die dann solche Meetings durchführen. Meistens aber ist dann ein Leistungszentrum im Background. Wie jetzt auch in Thum, da ist ja der Sven Lang, der leitende Bundestrainer im Wurf, ist ja dort auch tätig und hat ja da auch früher David Stoll oder Christina Schwanitz trainiert. Ja, die haben dann ganz anderes Background. Und wir haben die Landeshauptstadt vor uns und den SC Magdeburg, aber die Organisation, die liegt voll bei uns in der Hand.
Ja, aber es ist zumindest ja ein bisschen vorteilhaft, dass man einen kurzen Draht zum SCM hat und da dann vielleicht zumindest...
Ja, wir haben uns gefreut über viele Jahre, Martin Wierig auch gesagt hat, das ist mein Wohnzimmer. Schönebeck ist mein Wohnzimmer.
Ja, genau.
Und auch er hat seine persönliche Bestleistung in Schönebeck geworfen. Genauso wie vorher ja Daniel Jasinski, der Bronzemedaillengewinner im Diskuswerfen von Rio. Ja. Der über 67, glaube 58 vorher ja geworfen hat, seine persönliche Bestleistung steht noch heute.
Cool. Ah, das sind ja wirklich dann auch immer so Sachen, wo man denkt, ja, richtig cool, dass sowas dann hier möglich ist. Richtig krass.
Cool.
Sehr cool. Jetzt nochmal vielleicht Richtung Medien weitergesprochen. Der MDR überträgt das Ganze ja wieder im Stream, glaube ich,
wieder im Gespräch. Die Klärung beim MDR ist zurzeit in vollem Gange. Wir mussten da natürlich lange Zeit ein bisschen warten, denn es war bis, wann war der letzte Biathlon-Weltcup? Also die Wintersaison, die ging sehr lange.
Ja,
bis Ende März dann auf jeden Fall.
Das war Ende März. Und jetzt kommen die erstmal zurück vom MDR, müssen sich wieder neu sortieren, planen für die Freiluftsaison. Und da sind wir auf alle Fälle in der Planung mit dabei.
Aha, okay. Wie läuft denn sowas ab, wenn die das, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, nur im Stream übertragen? Mit was für Material rücken die da an? Kannst du das so grob sagen, weißt du das?
Ich glaube, die hatten zwei feste Kameras und oder eine feste Kamera, zwei bewegliche. Die gehen halt mit den Kameras von Wettkampfstätte zu Wettkampfstätte und berichten dann von den Wettkampfstätten.
Ja. Und das ist live, oder?
Das ist live. Das ist
wieder live.
Ja.
Das ist ein Livestream.
Ja. Okay, und wie viele Reporter sind so grob vor Ort?
Wir haben bei der Presseakkreditierung sind so zwischen 15 und 20. Sehr, sehr unterschiedlich, okay, je nachdem, wie der, welcher Fokus in dem Jahr gerade ist. Ja, wir hatten schon Presse von aus der gesamten Republik mit vertreten.
Ja. Ja, und gerade dieses Jahr ist das ja auch so ein bisschen so ein Thema. Es finden ja quasi zwei Großveranstaltungen statt. Einmal in die EM in München, die ja für viele deutsche Athleten sicherlich im Vordergrund steht. Und dann noch die WM in Eugene, Oregon in den USA. Und das sind ja dann sicherlich auch Schönebeck nochmal so der letzte oder einer der letzten Testmöglichkeiten beziehungsweise nochmal Bestätigungsmöglichkeiten für die Leistungen, die man so liefern kann. Also das wird sicherlich auch dafür sorgen, dass da hoffentlich sehr viel Interesse dann auch seitens der Medien und der Sportler dann
am Ende da ist. Gehen wir von aus. Die ersten Akkreditierungen sind schon eingegangen.
Ah ja, okay. Sehr schön. Und dann gibt es ja noch eine, wie ich finde, sehr interessante Neuerung. Der Sole Cup ist dieses Jahr das Finale des neuen deutschen Werfer Cups. Und das ist quasi so eine Art 10-Stationen-Wettkampf, wo dann der Punktbeste nachher so eine Art Pokal bekommt. Wie muss man sich das vorstellen? Kannst du darüber ein bisschen was erzählen? Ja,
also das war auf alle Fälle eine Idee, die aus der Corona-Zeit heraus entstanden ist. Aus der Not heraus, dass die Athleten häufig keine Wettkämpfe hatten, keine Wettkämpfe an keinen Wettkämpfen teilnehmen konnten, hatte man überall an den Leistungszentren irgendwelche Trainingswettkämpfe initiiert, wo dann Leistungen gemessen wurden, die allerdings nicht hundertprozentig Gewähr boten, nach Regelwerk auch wirklich, ich sag mal, vermessen, auch dass die ganzen Regularien eingehalten worden sind. Und da hat auch dann der leitende Bundestrainer Sven Lang für sich gesagt, wir brauchen hier eine Wettkampfserie, wo wir wissen, dass die Qualität der Durchführung der Wettkämpfe höchsten Ansprüchen genügt. Und diese Wettkämpfe sollen dann auch Qualifikationsstatus haben. Das heißt, die Leistungen, die dort erzielt worden sind und nicht bei einem nur Abteilungssportfest in den Leistungszentren, die dort erzielt worden sind, die können wir anerkennen, um dann die Entscheidung zu treffen, wer fährt mit zum internationalen Höhepunkt.
Ja.
Und so ist das entstanden. Es sind jetzt nicht 10 Stationen, wo alle Athleten jedes Mal ran müssen. Wir haben nicht nur diese Wurf-Vollmeetings wie Schönebeck, Halle, Rehlingen, wo Kugel, Diskus, Hammer, Speer angeboten wird, sondern wir haben dann in Offenbach, da ist ja die, kommt ja der Boris Oberquell her, der Bundestrainer. Seine Frau war ja, früher hieß er ja Boris Henry, auch 90 Meter Werfer. Im Schwerwurf seine Frau, Christina Oberquell, ist ja auch sehr gut bekannt, Olympiasiegerin im Schwerwerfen. Die machen nur Schwerwerfen. In Osterode im Harz, die machen nur Kugelstoßen. In Neubrandenburg, die machen nur Diskuswerfen. Oder Fränkisch Krumbach, die machen nur Hammerwerfen. Also solche Stationen sind auch mit dabei. Aber das sind alles gestandene Veranstaltungen, die es schon über viele Jahre gibt, wo auch die Organisation bestens ist. Und dann können die teilnehmen und die besten drei Ergebnisse, also die werden bepunktet, aber allerdings nur die deutschen Athleten, die werden letztlich bepunktet, Platz 1, 2, 3 bis 6, von 6 bis 1 Punkt. Und wer nachher die meisten Punkte hat, der kann die Prämie bekommen. Und da gibt es dann Siegprämien Platz 2 und Platz 3.
Okay. Aha, und das ist deswegen. Und aber die finale Siegerehrung findet dann im Anschluss des Sole Cups statt.
Ja, schön. Dies Jahr ist Schönebeck. Also es ist ja erstmalig und wir sind sollten erst die zweite Station sein. Jetzt sind wir aber die letzte Station im Tausch mit Thum.
Aha.
Sodass wir, gehe ich mal davon aus, die Garantie haben, auch ein sehr gutes Starterfeld haben.
Genau, darum wollte ich nämlich hinaus, weil das ist, wir haben ja schon mal kurz darüber gesprochen, wir können da heute jetzt noch leider noch nicht so viel zu sagen, du kannst da gleich gerne nochmal drauf eingehen, aber das spricht ja zumindest dafür, wenn man jetzt mal so in unserem Bekannten, wir deuten das mal, sprechen, dass auf jeden Fall der eine oder andere, der da weiter vorne ist, sagt, okay, das reizt mich dann natürlich auch, die Prämie und mir das ans Revier heften zu können, da fahre ich doch lieber nochmal nach Schönebeck, als dass ich zu Hause bleibe,
Okay, also ja, das wird live, cool. live vor Ort dann übergeben, oder wie?
Ja, richtig. Das werden wir auch im Rahmen einer Siegerehrung durchführen.
Okay, also ja, nicht wie Sascha bei unserem letzten Eishockey-Turnier Monate später, sondern so richtig direkt dran. Cool.
Hier, geil, der ist für dich.
Der musste sein, sorry. Nee, okay, cool.
Sorry, Jungs.
Das habe ich ja noch überhaupt nicht mitgekriegt. Also ich habe das vorhin gelesen durch Saschas Vorbereitung, aber ja. das höre ich jetzt wirklich zum ersten Mal. Das ist ja nochmal zusätzliches cool, Schmankerl für die richtig. Athleten und auch für die Zuschauer.
Ja. Genau. Kannst du uns nochmal so ungefähr einen zeitlichen Rahmen geben? Ich glaube, 16.30 Uhr finden ja die Profi-Wettkämpfe statt. Ja, ab
16.30 Uhr wahrscheinlich werden wir so mit dem Diskuswerfen dann beginnen. Und dann wird es eigentlich geplant, ja immer Kugel stoßen, letzte Disziplin, möglichst bei Kunstlicht. Okay. Ich habe dieses Jahr ein bisschen Bauchschmerzen, weil wir ja 14 Tage später sind als sonst, das Tageslicht ja noch ein bisschen zu sehr ärgert. Aber bis 21 Uhr, 21.30 Uhr werden die Wettkämpfe dann gehen. Und dann, Schlag auf Schlag. Wir müssen daran denken, wir können nicht Hammer werfen und Diskus werfen gleichzeitig machen auf dem Wurfplatz.
Genau. Ach, da darf man sich mal nicht so haben. Nein, Spaß beiseite. Ich hatte jetzt irgendwie vom letzten Mal in Erinnerung, dass das gar nicht so lange ging, aber das war dann wahrscheinlich durch diesen eingeschränkten Umfang.
Nee, wir waren auch nach 21 Uhr erst.
Echt? Ey, kannst du mal sehen, wie man das aus der Augen
hatten allerdings, da hast du recht, wir hatten das Problem, es waren Corona-bedingt nachher sehr viel Ausfälle, auch gerade bei den Kugelstoßern, sodass wir nicht die Zeit gebraucht haben, die wir geplant hatten.
Okay.
Wie viele Durchgänge finden dann immer statt in den Disziplinen?
Es sind immer sechs, dem Grunde nach sechs Durchgänge, nach Regelwerk, ja. Es ist schon vorgekommen, dass wir neun oder zehn Starter hatten. Und dann ist das natürlich so, dass die besten acht oder alle erstmal drei Versuche haben und die besten acht dann nochmal drei Versuche haben.
Genau, also so wie das auch ganz bei den Großveranstaltungen ist.
Aber in der Regel haben wir acht Teilnehmer und dann hat jeder seine sechs Versuche.
Okay. Und wann geht es an dem Tag grundsätzlich los? Weil vorher sind ja noch die Junioren
das sind die U20, das sind die 18-, 19-Jährigen. Da wären wir 14.20 Uhr circa starten.
Ah, okay.
Aber den genauen Zeitplan werden wir nochmal veröffentlichen, wenn wir die Teilnehmerfelder fix haben.
Ist klar, dann kannst du
weil dann werden wir schon versuchen, den Zeitplan so zu stricken, dass wir keine leeren Pausen haben.
Nee, das ist klar. Aber jetzt nur erstmal so fürs Feeling, weil es findet auf dem Freitag statt.
Ja.
Irgendwie haben das manche so gar nicht auf dem Schirm. Jeder denkt immer auf den Samstag. Nee. Und darum war jetzt einfach nur so, also ab 14 Uhr wird es sich dann so langsam füllen.
Ja, richtig. Ja,
okay. Sehr, sehr schön. Rahmenprogrammtechnisch, kannst du da schon ein bisschen was erzählen, was so geplant ist, schon fix ist?
Ja, wir haben die traditionellen Wettkämpfe als Rahmenwettbewerbe mit dabei. Das ist der Zuschauercup. Da wollen wir mit den Abteilungen des Vereins für die Zuschauer Möglichkeiten der sportlichen Betätigung, dass sie halt zwischen den Wettkämpfen sich auch mal ein bisschen bewegen können, anbieten. Da sind wir noch in der Abstimmung im Verein. Da wird es hoffentlich ein Torwandschießen geben, da wird es einen Schlängelauf geben, da wird es, hoffe ich, Bogenschießen geben. Da werden die Ruderer mit einem Ruderergometer auch vor Ort sein. Da werden die Volleyballer die Sportart wechseln und zum Handball optieren mit dem Handball-Speedwurf. Solche Möglichkeiten bieten wir an. Interessant in diesem Jahr, die Wohnungsbaugenossenschaft hat eigene Ideen gehabt. Sie werden auch mit kleinen Wettkämpfen, kleinen Battles mit aufwarten, wo das dann nachher auch eine Siegerehrung gibt. Da wird es dann es ist ja eine Wohnungsbaugenossenschaft, da soll ja das, was die Zuschauer tun, auch was mit Wohnen zu tun haben. Vielleicht gibt es da einen Schlüsselzielwurf oder einen Pantoffelweitwurf oder solche Dinge. Das wird auf alle Fälle auch sicherlich Spaß machen. Und traditionell gehört auch dazu das 100-Stoßen Kugel. Ja, die Zuschauer sollen die Möglichkeit haben, sich wieder selber zu testen, wie weit sie die Kugel noch stoßen können. Wobei wir da, um Gottes Willen, wir haben bloß die 5-Kilo-Kugel bei den Männern, nicht die 7-Viertel-Kilo-Kugel. bei den Frauen nur die 3-Kilo-Kugel. Aber das ist ja auch ein wichtiger Wettkampf für einen anderen Breitensportwettkampf, den wir für die Grundschulen schon seit vielen Jahren initiieren, stimmt, diesen Schlagball-Cup. Denn die 100 besten Weiten werden addiert und pro gestoßenen Meter gibt es 50 Euro Cent als Prämie für die Siegschule. Und die zweite kriegen noch 200 Euro und die drittplatzierte 100 Euro für ihre außerschulischen Initiativen. Ja, das werden wir allerdings dann diesen Wettkampf erst den Schlagball Cup am 29. Juni durchführen. Das ist immer eine emotional herrliche Veranstaltung, wenn dort bis zu 8 Schulen auf dem Platz sind. Wir kämpfen drum, dass wir irgendwann mal 10 Schulen schaffen. Es ist allerdings sehr, sehr schwierig, die Schulen zu motivieren, zu dieser Veranstaltung zu kommen.
Ja. Die Schulen werden ja auch nicht mehr, ne?
Werden nicht mehr, aber wenn wir alleine in Schönebeck alle Grundschulen dabei hätten, dann hätten wir schon längst die halbe Miete drin.
Ja.
Aber wir holen, Förderstedt ist dabei, U-Land-Schule Staßfurt ist traditionell dabei. Wir haben aus Könnern, wir haben aus Güsten, wir haben aus Bernburg Schulen dabei gehabt. Krass. Und da wünschte ich mir immer, dass auch Kalbe und Schönebeck besser vertreten ist.
Sascha, das bestätigt mich jetzt schon wieder in meiner Aussage, was wir schon vor ein paar Folgen mal hatten. Irgendwie ist es schwer, die Schönebecker zu bewegen. Das ist anscheinend nicht nur beim Fußball so, Thema Zuschauerzahlen, Heimspiele, sondern das ist anscheinend ein Grundsatzproblem. Ja. Aber gut,
klar. Aber das ist ja auch, ich glaube, die Förderstädter, meine Mutti ist ja eine Förderstädt-Lehrerin, die sagt immer, das ist immer eine sehr schöne Veranstaltung und die sind, glaube ich, auch immer vorne mit dabei.
Die haben viele Jahre gewonnen. Im vergangenen Jahr hat es mal nicht gereicht, aber ansonsten war das schon abonniert.
Ja. Darum, das dachte ich doch. Das war doch irgendwie so, dass er da immer ziemlich
gut war. Ja, ich trainiere
immer so vor. Nur, die werden
ja gedrillt. Genau, Blutkämpfer der Städte.
Genau.
Richtig. Nochmal kurz auf den Zuschauercup zurück, wo du sagst, die sollen sich sportlich betätigen. Cup klingt für mich immer so nach Wettbewerb. Geht es dann da drum, irgendwo Weiten zu sammeln? Der Beste kriegt auch eine Prämie, Bonbons oder so?
Den Ehrgeiz hatte ich früher mal. Also, dass wir versucht haben, dann die Leistung, die dort erbracht wurden, damals hatten wir noch Fahrradergometer, Ruderergometer, da hatten wir selbst die Schützen aus Eggersdorf mit dabei, dass man Laser schießen konnte. Und da hatten wir versucht, solch Punktbewertungssystem, aber das hat uns die Sache so schwierig gemacht im Handling, dass wir gesagt haben, nein, wir wollen ja auch gar nicht, dass die Zuschauer Leistung bringen. Die sollen sich einfach nur sportlich betätigen können, sodass der olympische Gedanken dabei sein ist alles das Entscheidende ist. Das heißt, die Zuschauer, wenn sie an 4 Stationen dabei gewesen sind und ihren Stempel bekommen haben, dann können sie diese Karte abgeben und die Karte nimmt dann an einer Tombola-Verlosung teil. Da werden dann Preise gezogen, dass die in diesem Jahr wieder Amios zur Verfügung stellt, als Titelsponsor des Zuschauercups.
Genau.
Okay.
Stimmt, das steht auch.
Ja, cool. Ah, okay, also es gibt quasi eine Aktivitätsbelohnung in Form dieser Tombola-Teilnahme.
Ja.
Ja, okay. Nee, das ist auch in Ordnung. Ich meine, man muss ja nicht aus allem und jedem einen Wettbewerb machen. Geht ja um den Spaßfaktor drumherum. Ja. Ja, aber da können wir das dann ja schon mal an unsere E-Soccer-Jungs weitergeben. Das können wir hier an der Stelle verraten, dass wir da auch mit dem Stand vertreten sein werden. Ja, dass sie sich jetzt keinen Kopf machen müssen, wie wir da irgendwas Wertbares hinkriegen, sondern es geht einfach darum, mal ein bisschen Spaß zu haben.
Ja, gut, und bei den E-Soccern, ich gehe mal davon aus, hier geht es auch darum, sich zu präsentieren.
Genau, genau. Genau.
Ja, und das ist, auch solch Hintergedanken, den wir mithaben, dass natürlich die Abteilungen sich mit ihren Aktivitäten auch den Zuschauern dort präsentieren können. Und ja, da gibt es vielleicht das eine oder andere Gespräch oder ein anderer Mitglied mehr.
Genau. Apropos Zuschauer, wie viele Zuschauer sind denn immer so grob vor Ort?
Also wir haben so in der Regel zwischen 1.500 und 2.000 Zuschauern. Das ist und das ist schon, also 2,5 mehr könnten wir gar nicht vertragen, dann stehen sie zu dicht und können nichts sehen. Wir kriegen ja extra von der EMS gesponsert eine Tribüne hingestellt. Da passen ca. 300 Leute drauf. Und ansonsten verteilt sich die Zuschauer ja auf, rings um den Wurfplatz oder halt auf der Tribüne im Stadion, wenn es um Speerwerfen geht.
Ja. Oh Mann, cool. Also ich muss sagen, ich habe jetzt richtig Lust drauf. Ich bin schon sehr gespannt.
Ja. Sascha, können wir schon verraten, dass wir auch da sind?
Ja klar, also wir haben es ja jetzt schon mit den E-Soccer-Jungs quasi gesagt, aber wir werden quasi an dem Tag auch versuchen, ja mal noch ein paar prominentere Stimmen ans Mikrofon zu bekommen und da mal ein bisschen, ja vielleicht ein paar kleine Interviews zu führen, wenn das die Leute so zulassen.
Ja, dem Grunde.
Da werden wir uns
dem Grunde nach
kleine Fragen.
Genau. Dem Grunde, das ist ja das Besondere an diesen Meetings, man kann die Athleten hautnah erleben.
Ja. Genau. Genau, und ich weiß es noch, also ich habe gerade auf dem Handy vorhin geguckt, also ich war 2016 auf jeden Fall da vor Rio und da habe ich auch ein paar schöne Bilder mit David Stoll und mit dem größeren, mit Robert Hutting,
Robert. Heißt er Robert? Robert und Christoph.
Nee, Robert,
Christoph.
Ja, doch. Robert, ja. Genau, Robert Hutting ist da, da habe ich so ein paar schöne Bilder auf dem Handy, also freue ich mich schon drauf.
Diesmal kannst du vielleicht sogar mit den Leuten reden und nicht nur Fotos machen.
Und nicht so sagen, hallo, hätte ich gerne ein Foto?
Die fragen irgendwann dich.
Naja, das dauert glaube ich noch
ein bisschen. Wir arbeiten dran. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich es schon wieder halb vergessen bei dem Input. Hat man schon über die Eintrittspreise gesprochen?
Das haben wir bisher noch nicht.
Okay, kann man ja gleich mal an der Stelle mit erwähnen.
Ja, genau. Wir werden, es gibt eine kleine preisliche Veränderung zum letzten Solo Cup, das ist aber der allgemeinen preislichen Entwicklung geschuldet. Ja. Denn auch die Dienstleistungen, die wir einkaufen müssen, sind wesentlich höher, als das bisher der Fall gewesen ist. Da wird es die Tageskarte für 8,50 Euro geben. Für 8,50 Euro kriegt man Weltspitzenleistungen präsentiert. Die ermäßigten Karten für Schüler, Studenten, Rentner sind ist bei 5,50 Euro.
Hm. Ich denke, das ist okay. Das ist doch
ja, nee, das ist absolut gerechtfertigt, auch bei dem Aufwand. Ja. Alleine, was wir jetzt nur vom drüber reden, habe ich schon eine exorbitante Vorstellung, was da alles dahinter steckt und dass das auch nicht in einer Woche erledigt ist. Also von daher absolut gerechtfertigt. Nee. Und wie funktioniert der Kartenkauf? Kaufe ich das direkt dort vor Ort an der Tageskasse oder gibt es einen Vorverkauf?
Nur an der Tageskarte.
Also ich komme hin, zahle meinen Eintritt und gehe rein.
Richtig. Ja. Richtig, wir sind auch darauf eingestellt für einen größeren Andrang. Wir werden ihn 2016 mal erlebt haben. Das hat uns dermaßen überrascht. Da haben sich Schlangen am Einlass gebildet von 40, 50 Metern. So viele Zuschauer waren gekommen. Ja, da hatten wir Robert Hutting mit dabei und der hat natürlich sehr gezogen.
Ja,
der war ja auch ein sehr populärer Sportler zu der Zeit. Sehr streitbar.
Der sagt sogar mir was. So.
Ja. War das dann nicht auch das Jahr, wo er dann quasi nicht Olympiasieger geworden ist, sondern der Bruder? War das 16?
War 16. Das war 16.
Ja, muss er dann.
Er hatte sich verletzt im Zimmer.
Verletzt,
In seinem Hotelzimmer hat er sich irgendwie verletzt. Christoph ist dann Olympiasieger geworden, aber er ist auch ein Begriff.
Ja,
definitiv. Definitiv. Er war ja dann danach auch sehr speziell in der Siegerehrung und in den Interviews danach.
Das war echt ein spezieller Moment. Das ist auch was.
Ja, definitiv. Ja, krass. Hans, nochmal so abschließend, was steht jetzt noch an bis zum 10.06.? Was musst du noch alles machen? Nur mal so ein grober Überblick, dass die Leute vielleicht eine Vorstellung haben, was alles wirklich dran hängt.
Ja, ich sag mal, vieles ist ja schon erledigt. Wir sitzen ja regelmäßig mindestens alle 4 Wochen im Organisationsteam. Da sind 14 Sportfreunde drin zusammen. Es hat jeder seine Aufgabe halt mit zu erfüllen. Womit wir durch sind, das sind alle werblichen Maßnahmen. Da arbeiten wir auch sehr, sehr gut mit Dorian Reichelt, Druck und Werbung Reichelt zusammen, die uns viele Aufgaben auch dankbar abnehmen, denn die Agentur hatte früher auch einen Grafiker.
Diese Layouts und so.
Ja. Da sind wir durch, was die Plakate angeht, die Großflächenwerbung angeht, was die Werbereiter, die aufgestellt werden, angeht. Dass die Abstimmung ist durch, da muss man auch dazu sagen, wir haben es uns angewöhnt von Anfang an, bevor wir etwas drucken lassen, etwas Werbliches erzeugen für die Sponsoren, lassen wir uns das natürlich erstmal entwickeln als Vorschlag und stimmen das mit jedem einzelnen Sponsoren jede Werbemaßnahme auch ab. Das ist relativ zeitaufwendig.
Ja, das stimmt, dauert.
Das ist alles jetzt in Sack und Tüten. Die Druckunterlagen, die sind bestellt. Wir warten darauf, dass sie jetzt langsam kommen. Und dann geht es darum, auch die Straßen zu plakatieren. Das werden auch die Leichtathleten, ein Team der Leichtathleten machen. Wir müssen zusehen, dass wir die Teilnehmerfelder jetzt sukzessive füllen. Ich hoffe mal, dass wir in den nächsten 14 Tagen die Teilnehmerfelder so weit zusammen haben, dass wir dann auch den Zeitplan überarbeiten können. Das macht der Sportfreund Dirk Braune, ist dafür verantwortlich, die Zuschauerwettbewerbe noch zu fixieren, dass wir genau wissen, morgen geht es in die Bestellung der Helfershirts. Wir wollen ja auch jedem Helfer dann ein ordentliches Shirt zur Verfügung stellen. Es ist noch viel Kleinarbeit zu machen. Viele Handouts, Handreichungen für die Athleten, die Detailabstimmung dann mit dem Hotel, Athleten und Trainer, die übernachten hier im Hotel, und das macht die Karin Stagge, die Abstimmung mit dem Hotel. Wir haben diesem Jahr erstmals einen regionalen Getränkeversorger als Unterstützer gewinnen können. Nachdem Gänsefurt sich zurückgezogen hat, ist es Dupont und Franke aus Kalbe.
Gedanken.
Ja,
ich wollte gerade fragen, ob er ganz von hier ist. Das wäre ja was gewesen.
Freue ich mich auch persönlich darauf, dass das gelungen ist, hier in der Region wieder jemanden zu finden. Ja, und auch da die Detailabstimmung für den Gästebereich, das macht wieder Hotel und Landhaus Lindenweiler aus Magdeburg. Oder auch die Detailabstimmung mit unserem Holger und Christine Heise, die den Kiosk betreiben.
Ja.
Also, Holger und Silke
wohl und so.
Ja.
Es steht noch sehr, sehr vieles an. Auch die Einladung der Ehrengäste. Wir sind dieses Jahr ein bisschen später dran, was die Druckmaterialien angeht. Die müssen dann auch schnellstens raus, und da wird jeder Ehrengast angeschrieben. Und da geht es vom Bundestagsabgeordneten über den Minister oder die Ministerin bis in die lokale Politik. Wir wollen ja allen auch demonstrieren, was wir im ehrenamtlichen Sport zu leisten in der Lage sind.
Ja, sehr, sehr gut. Schön. Das muss man auch tun. Das gerät schnell in Vergessenheit.
Oh, Danny, da habe ich gerade noch eine Idee.
Das machen wir, aber das später.
Ich muss es mir notieren,
dass du das nicht. Okay. Schreib's dir auf.
Ja. Also Hans, ich kann nur noch mal sagen, also riesen Respekt für das, was ihr da jedes Jahr aufzieht, und also wie gesagt, es ist ja wirklich eine sehr, sehr schöne Veranstaltung. Ich hoffe, dass das die Leute auch wieder zu schätzen wissen, dass die Zuschauer zahlreich kommen und ruhig an die Kapazitätsgrenze das Ganze bringen, weil ich glaube, das haben alle verdient, das habt ihr verdient, das haben die Sportler verdient.
Und ich sage, das hat auch die Gesellschaft verdient, die lange genug verzichten sollte, die sollte dann auch solche Events einfach wahrnehmen und genießen. Ja. Wer weiß, was die Zukunft bringt, also von daher mitnehmen, was gibt.
Ja, genau.
Ja, und von daher kann man da echt nur an alle appellieren und wir freuen uns auch schon riesig drauf.
Ja, und die Zuschauer werden auch gut betreut im Stadion. Dafür wird das Team um Holger und Christina Heise sorgen. Mit Unterstützung natürlich von der PGH von Sven Kresse. Sven Kresse sind auch wieder mit dabei.
Ja, sehr schön.
Altbekannte Leute. Super. Es sind immer die gleichen, die irgendwo wieder auftauchen. Ja,
ist gut.
Das brauchst du auch. Das ist immer nur bei einer Konstanz, die da auch richtig ist. Ja.
Richtig.
Ja. Nee, sehr schön.
Oh Mann, ich habe jetzt richtig Bock auf die ganze Veranstaltung und definitiv. Und wir hoffen, wir konnten euch da alle ein bisschen anstecken, weil ich glaube, wir haben unseren Fragenkatalog soweit abgearbeitet. Oder hast du noch irgendwas?
Ich würde jetzt einfach sagen, save the date, 10. Juni.
Richtig.
Ab, wie wir gesagt haben, ungefähr 14 Uhr. Langsames Eintrudeln, dann kommen die Junioren. Den darf man ruhig auch schon mal bei der sportlichen Aktivität zuschauen. Vielleicht sehen wir einen Olympiasieger von morgen. Ja. Und dann ab...
Da wären wir genau
wieder. Genau, und dann ab 16:30 die Elite.
Die Profis. Genau. Sehr
wird
cool.
Gut.
Okay, dann Hans, vielen, vielen Dank. Hast du noch irgendwelche letzten Worte an unsere Zuhörer?
Ja, ich kann das nur unterstreichen, was ihr eben gesagt habt. Ihr seid alle herzlich willkommen. Schaut euch die Wettkämpfe an. Ihr werdet begeistert sein. Vor allen Dingen auch begeistert sein, wozu die Sportler in der Lage sind. Wenn man sich dann mal das Wettkampfgerät des Einzelnen mal anschaut oder mal anfasst, mal anhebt und dann sich vorstellt, solche Weiten zu erbringen, das ist einfach immer wieder fantastisch. Und es ist ein buntes Programm ringsherum auch. Es ist für Unterhaltung damit gesorgt und selbst den Kindern wird es nicht langweilig werden.
Ja, also auch die Kiddies ruhig mitbringen.
Genau, alle Mann ran.
Für Unterhaltung ist gesorgt. Super.
Richtig. Super. Dann verabschieden wir euch in den Tag, in den Abend, wann auch immer ihr das hört. Bleibt uns gewogen und bis bald.
Tschüss.